Cyborgs, Rap, heute insbesondere, und freier Wille, Politik und Populismus, Spiritualität und Ethik, Tod und Teufel. Ein Podcast mit Menschen, die was zu sagen haben. Hier ist Erleuchtung garantiert. Ich bin Dorothea Lüttekens, Religionswissenschaftlerin an der Universität Zürich. Und mir gegenüber sitzt mein Kollege aus der gleichen Fakultät, David Atwood.
Hallo zusammen.
Leider können wir die Songs, auf die wir im Gespräch zu sprechen kommen, aus rechtlichen Gründen nicht im Podcast abspielen. Wir verlinken sie stattdessen in den Shownotes und auf unserer Webseite ist außerdem eine Version dieser Podcast-Folge verfügbar, in der die Songs dann integriert sind. www.erleuchtung-garantiert.ch. Du sitzt da, bist schon entsprechend angezogen, nämlich mit einem schwarzen Hoodie mit Kendrick Lamar beschriftet und einer Dornenkrone. Aber darauf kommen wir vielleicht später noch. Kendrick Lamar, vor paar Monaten im Februar diesen Jahres hatte er einen Auftritt in der Halftime-Show des Super Bowls und hat da international für ziemlich viel Aufregung gesorgt. Und wenn ich das richtig begriffen habe, dann ging es da oberflächlich gesehen, nein, vielleicht müssen wir vorher noch ganz kurz sagen, wer das ist. Also Kendrick Lamar ist einer der bekanntesten, erfolgreichsten, ja, vielleicht auch wichtigsten auf eine Art Rapper und Songwriter. Und er hat zahlreiche Grammys bekommen. Ich glaube, 8 insgesamt, oder? Inzwischen.
Wahrscheinlich ungefähr, ja.
Ja. Er thematisiert eben in seinen Songs nicht nur sehr stark politische Themen und sozialkritische, sondern auch religiöse. Und diese Kombination finde ich extrem spannend. Aber vielleicht kannst du noch kurz sagen, worum es eigentlich bei diesem Streit ging, eben oberflächlich um so eine quasi um einen Beef, also eine Art Sängerwettstreit mit Drake. Aber es ging eben durchaus um mehr, behauptest du.
Und mir läuft. Ja, du hast jetzt zwei Sachen gebracht, den Super Bowl und den Beef, also diesen Streit vom letzten Sommer mit Drake. Und im Super Bowl war das so ein bisschen der Kulminations- oder der Schlussakt dieses Streits.
Vielleicht kannst du kurz sagen, wer Drake ist.
Drake ist ein kanadischer R&B und Rap-Superstar, auch einer der ganz Großen, vermutlich derjenige mit den meisten Streams und Fans weltweit. Und Kendrick Lamar ist so seit 15 Jahren auch einer der ganz bekannten und versierten Rapper, kommt aus Compton, California, also so Los Angeles-Gegend. Einer der Hauptorte, vielleicht neben New York, wo Rap in den USA wichtig oder auch entstanden sind. Und Kendrick konnte mit diesem Super Bowl Halftime, mit der Halftime-Show, was vermutlich einer der größten Sportevents weltweit ist, und in der Mitte haben die eben so eine Halftime-Show, eine Halbzeitshow, die immer sehr pompös und groß ist. Und Kendrick konnte das als erster Rapper alleine bespielen, was wirklich so erstmal schon eine Leistung ist. Und er hat natürlich dann auch diesen Beef, den er da letzten Sommer mit Drake hatte, auch zum Thema gemacht. Vielleicht zum Beef muss man auch noch sagen, ein Beef, das gehört im Hip-Hop dazu, zur Kultur. Hip-Hop ist dadurch vielleicht vergleichbar mit Sportaktivitäten oder mit Sportveranstaltungen, Wettkämpfen. Hip-Hop ist sehr kompetitiv.
Insofern passt das ja eigentlich.
Passt wunderbar.
Zum Super Bowl.
Ganz genau. Und da geht es immer auch so ein bisschen darum, mit seinen Fähigkeiten, seinen Fertigkeiten zu zeigen, dass man eben Number One sein kann, dass man wirklich on top of the game sein kann. Und das geht dann immer auch so ein bisschen darum, dass man, gewisse werden dann provoziert oder schießen dann so kleine subtile Pfeile gegen andere oder so und wollen da ein bisschen eben triezen und provozieren und gucken, was da passiert. Und Drake hat Kendrick über längere Zeit provoziert und das wurde dann von Kendrick letzten Sommer erwidert und das ging dann eigentlich durch den ganzen Sommer hindurch und hat dann auch wieder mehrere Grammys gebracht. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ein Diss-Track, also ein Song, der in einem Beef gebracht wird, der einen anderen disst, also dann heruntermacht oder auf die Schippe nimmt, so recht böse.
Ja, auch sehr konkret angreift
dem
Fall. Ne?
Sehr konkret. Und das war das erste Mal, dass so ein Diss-Track eigentlich Grammys gekriegt hat. Und dieser wurde dann auch gespielt für den Super Bowl. Ist vielleicht auch einfach noch darauf hinzuweisen, dass diese Super Bowl Halftime-Shows, das sind ja immer so Nostalgie-Shows eigentlich. Also es wird erwartet, dass das diese Künstler und Künstlerinnen, die da kommen, dass die einfach ihre Best-ofs bringen.
Also zum Beispiel Lady Gaga, die hat das gemacht.
Lady Gaga hat das gemacht, Prince, Madonna, Michael Jackson, also die ganzen Größen der letzten 30, 40 Jahren waren da alle irgendwann mal vertreten und haben dann eigentlich ihre Best-ofs gebracht. Dann 13 Minuten, die man zur Verfügung hat, das muss alles sehr getaktet sein. Und was Kendrick gemacht hat, ist, er hat sich diesem Spiel, diesem Game verweigert. Er hat einfach keine Nostalgie-Show gemacht, sondern er hat eigentlich alles Songs von seinem erst 4, 5 Monate alten neuesten Album gebracht. Er hat Teile aus diesem Beef im Sommer gebracht. Und er ist mit einem Lied gestartet, das noch gar nicht veröffentlicht wurde. Also er hat sich komplett diesem Zwang der Musikindustrie und dieses Super Bowl-Spiels da verweigert. Mhm. Und das genau aber zum Thema gemacht. Weil da drin natürlich dann die Frage steht, die Musikindustrie, wie sie mit schwarzen Künstlern, aber mit Künstlerinnen und Künstlern überhaupt umgeht, ist natürlich eine Art von Ausbeutung auch. Also die Frage, kommt das Geld wirklich bei den Künstlerinnen und Künstlern an? Und er hat das wirklich zum Thema gemacht und so diese Erwartungen immer wieder gebrochen und sie aber auch explizit thematisiert.
Es geht aber da schon auch nochmal gezielter um die Ausbeutung schwarzer Künstlerinnen, beziehungsweise die Frage, wer ist überhaupt schwarz, welche Rolle spielt das und was ist eben kulturelle Aneignung? Genau das wirft der Drake vor.
Ja, wir hatten ja mal so auf dem Gang noch besprochen, du hast gefragt, ja, aber wieso kann er dann Drake vorwerfen, jetzt kulturelle Aneignung zu machen? Drake ist ja auch schwarz.
Ja, schön naiv von mir.
Naja, naiv oder einfach eine sehr verständliche Frage. Drake ist halb schwarz, halb jüdisch-kanadisch. Ist bei seiner jüdisch-kanadischen Mutter in Toronto aufgewachsen.
Und aber das Spannende ist ja, das ist nicht das Problem.
Genau,
also das ist nicht das Problem. Wirft ihm eben Kendrick Lamar
in
nicht vor.
Art und Weise. Es ist auch nicht das Problem, dass er irgendwie halb schwarz ist. Das sind ja viele, die Rap machen, die im Hip-Hop unterwegs sind. Es gibt auch weiße Künstler, die sehr respektiert sind, wie Eminem beispielsweise. Das Problem ist, dass Drake, dass ihm vorgeworfen wird, dass er nicht versteht, was die Sensibilitäten im Hip-Hop sind. Dass er die Geschichte nicht versteht und dass er deswegen schwarze Rapper und Rapperinnen ausbeutet, um sozusagen Street Cred oder im Hip-Hop auch sagt Realness zu kriegen, aber das gar nicht versteht und auch nicht wirklich sozusagen dann den Leuten zurückgibt. Also wie in einem dieser Diss-Tracks vom letzten Sommer wirft er ihm vor, er trete auf wie ein Colonizer. Und da spielt es gar keine Rolle, ob der jetzt halb schwarz oder weiß oder ganz schwarz ist, sondern es geht um die Art und Weise, wie man sich verhält in diesem Spiel.
Also eben dieses Spiel, von dem du da sprichst, das ist Teil, ja, also der eben, das kann man glaube ich wirklich sagen, der wichtigsten kulturellen, einflussreichsten Musikrichtung, also dieses Hip-Hops. Und ich finde extrem spannend, dass die auf so verschiedenen Ebenen religiös geprägt ist, was sich ja auch unter anderem an Kendrick Lamar zeigt. Eben du hier sitzt mit der Dornenkrone vor mir auf dem Hoodie. Und häufig verbindet man das eher mit islamischen, muslimischen Rapperinnen und Rappern, also vor allen Dingen Rappern. Wir hatten im April 22 mit Andrea Suter meine Episode zu französischem Rap. Jetzt bei Kendrick Lamar ist das anders. Also wenn überhaupt, lässt er sich in ein christliches Spektrum einordnen. Aber ich sehe schon, du schaust so ein bisschen.
Na, das stimmt ja schon. Also beides sind wichtige Punkte, die du schon gesagt hast, was mit Andrea Suter, was ihr da besprochen habt in diesem schönen Podcast. Also die Bedeutung von Islam, aber auch diesem afroamerikanischen Islam, der ein sehr spezifischer ist, mit dem Nation of Islam, man kennt hier vielleicht Malcolm X als bekannte Figur.
Auch in afrikanischen Ländern, im Senegal zum Beispiel, spielt das eine enorme Rolle, oder?
Ja.
Diese Verbindung.
Genau, aber gleichzeitig gibt es eben, da Hip-Hop wirklich so mittlerweile ein globales Phänomen ist, gibt es, würde man fast sagen, in fast allen religiösen Traditionen hast du mittlerweile auch Hip-Hop, wie auch fast in allen Sprachen mittlerweile Rapperinnen und Rapper unterwegs sind. Mhm. Wir haben vermutlich in allen Dialekten der Schweiz haben wir Rapperinnen und Rapper. Also es ist wirklich eine globale Kultur geworden. Man sieht auch so ein bisschen, wie Kultur funktioniert, als Hybridisierung oder als Kreolisierung. Es gibt einen klaren Ursprung bei der afroamerikanischen Geschichte, die stark mit dem Islam auch zusammenhängt. Und gleichzeitig ist ganz viel Hip-Hop eben auch sehr nah beim Christentum, insbesondere beim schwarzen Christentum. die West Coast, also dort, wo beispielsweise Kendrick Lamar oder Tupac Shakur, auch eine ganz große Figur im Hip-Hop herkommt, die sind viel stärker von der schwarzen Kirche geprägt. Deswegen, ich habe diese Dornkrone auf dem Pullover auch gewählt, weil ich dachte, ich liefere dir gleich ein paar Argumente sichtbar hier im Raum auch noch. Also es wird auch gespielt mit solchen Symbolen. Das heißt nicht, dass die immer christlich-religiös sind, aber die sind in einer christlichen Kirche vielleicht aufgewachsen, viele davon, entwickeln sich dann weiter, werden vielleicht humanistisch mit der Zeit. Kendrick hat auch eine Entwicklung gemacht, die so ein bisschen von einem christlich geprägten zu einem humanistischen, über eine Form der Spiritualität, die sehr stark an einer ganz bestimmten, ja, neureligiösen Bewegung festgemacht ist, an den Black Hebrews, also Hebrew Israelites auch
genannt. Er sagt ja auch in einem Song, I'm an Israelite,
genau, das auch mit dem Vorsatz, don't call me black no more, dazwischen, also das ist sozusagen eine post-ethnische Gesellschaft, die er sich da vorstellt oder in der er sich situiert. Wir können ja das Lied kurz einspielen oder so.
Das ist jetzt der Fall, auf den ich am Anfang hingewiesen habe. Wir können den Song direkt hier nicht abspielen, aber Sie finden sie in der Version über unsere Webseite oder dann unten in den Shownotes verlinkt. Willst du mehr über diese neureligiöse Bewegung sagen? Weil das interessiert einen ja schon.
Ja.
Ich finde es so spannend an diesem Ausschnitt, dass da zwei Sachen vorkommen. Also erstens dieses, du sagst postrassistische, don't call me black no more. Dann dieses, I'm an Israelite. Und gleichzeitig, I'm not about religion. Mhm. Was meint er damit? I'm an Israelite. Auf welche Bewegung bezieht er sich da?
Also die Black Hebrews, die Hebrew Israelites, das ist eine aus dem 19. Jahrhundert stammende neureligiöse Bewegung der afroamerikanischen Gesellschaft. Eine kleine Gruppierung, die sich aber auf die Prophezei oder das ist eine Vision ihres Gründers, ich habe den Namen nicht mehr im Kopf, bezieht, der sagt, dass die afroamerikanische Gesellschaft, die Afroamerikaner ihnen, die seien eigentlich die Abstammer oder die Nachkommen des antiken Judentums, der antiken Israeliten. So. Und deswegen gibt es auch dann Leute aus dieser Gemeinschaft, die nach Israel auswandern, was in der israelischen Gesellschaft durchaus auch
Für Unruhe sorgt.
Das sind ja jetzt eine kleine Gruppierung, aber die sind doch ein bisschen schräg in der Landschaft und so. Also die gibt es und die wird zum Teil auch als ein bisschen suspekt angeguckt, diese Bewegung. Und Kendrick hat einen Cousin, der dazu gehört, und in diesem Lied sagt er eben, er sei auch Israelite. Interessant ist aber auch die Zeile vorher, I'm not a politician, I'm not about a religion. Also er verweigert sich sozusagen beiden Kategorien, die irgendwo fixieren wollen. Und das ist das dritte Album seit seinem ersten großen Erfolg. Und er arbeitet sich immer wieder an diesen Ansprüchen ab, die von außen, von der Öffentlichkeit, von den Fans und von den Medien auch an ihn herangetragen werden. Also in diesem Lied, das war auch schon nach dem einen Album, das dann für die Black Lives Matter Bewegung wichtig wurde. Es gab so ein Lied, das wirklich so die Black Lives Matter Bewegung sehr stark geprägt hat. Das war das Lied All Right von Kendrick.
Ist eine Art Hymne geworden.
Ist eine Hymne geworden, genau. Und er arbeitet sich immer wieder an diesen Ansprüchen, die an ihn herangekommen, ab.
Und ich finde es eben spannend, dass du das sagst, weil im Internet gibt es ja ganze Diskurse darüber, ob er jetzt Christ ist oder nicht und inwieweit er Christ ist. Was er ja auf jeden Fall macht, ist Bibelzitate immer wieder einführen. Und religiöse Themen auch direkt adressieren.
Ja, und auf dem Album von 2022, auf Mr. Morale and the Big Steppers, kommt eine andere Figur ganz, ganz wichtig, prominent vor, nämlich Eckhart Tolle. Das ist ein deutschstämmiger, ich glaube dann in Kanada hat er gelebt, das ist ein Führer aus dem Bereich dessen, was wir vielleicht eher ungern im Bereich der Esoterik, Spiritualität, New Age verorten. All diese Begriffe sind uns ja nicht so ganz genehm, aber um das ein bisschen zu verorten. Also so eine Art Laienpsychologe mit spiritueller Weisheitslehre verbunden, der für ihn sehr wichtig war, weil dieses ganze Album darauf hinausläuft, dass nach diesem großen Erfolg und nach dieser politischen Verwertung auch seiner Lieder hat er sich lange zurückgezogen und kommt dann raus mit einem Album, in dem er sagt, ja, bevor ich jetzt sozusagen die Welt rette, muss ich erstmal mich selbst retten und mich selbst heilen. Und das ist ein Doppelalbum, zwei CDs, die eigentlich auf einer Therapiesession aufbauen oder eigentlich unterschiedliche Therapiesessions sind, die immer wieder auf diesen Eckhart Tolle aufweisen. Also da eine Spiritualität, die wir im Bereich der neureligiösen, spirituellen Bewegungen auch verorten würden.
Und auch wirklich spannend, weil das ja häufig so eine, also spannend, weil es eine Spannung, finde ich, ist. Einerseits ein soziales, sozialkritisches, politisches Engagement auf der einen Seite und auf der anderen Seite Leute, die sagen, ja, also bevor du dich engagierst, räum erstmal bei dir selber auf.
Genau.
Wo dann so ein bisschen die Frage entsteht, wann ist man selber so aufgeräumt und therapiert, dass man dann jemals vielleicht mal politisch aktiv werden kann. Und er kriegt irgendwie beides hin, hat man den Eindruck. Denn er hat ja nicht aufgehört. Ich habe den Eindruck, auch durchaus systemischen Rassismus in seinen Lieder zu thematisieren.
Ja.
Mehr oder weniger direkt durchaus auch vieles, wofür Donald Trump steht, zu kritisieren. Und aber nochmal zurück auf dieses Religiöse. Gleichzeitig verweigert er sich ja auch dieser Hoffnung von manchen Fans offensichtlich, dass er eben ein Savior sei.
Ja.
Damit greift er ja wieder eine religiöse Figur auf.
Ja, ja, absolut. Deswegen die Dornkrone, oder? Mit der er dann auf der Tour auch sich gezeigt hat.
Ja, und das irritiert ja schon.
Ja, klar.
Denn die Dornenkrone steht für Jesus, für Karfreitag und letztendlich für die Rettung durch Jesus als Christus.
Ja, ja. Es gibt auch ein Lied auf diesem Album Mr. Morale and the Big Steppers Savior, wo er genau damit anfängt. Ich weiß nicht mehr genau, wie das Zitat genau heißt, aber can you made you think about, but he's not your savior.
Mhm.
Und dann gibt er noch zwei, drei andere.
Also Jesus ist nicht dein Retter.
Kendrick is not your savior. Weil das nicht genau dieser Anspruch ist, also wir beobachten ja auch religionswissenschaftlich immer wieder so diesen Star-Kult, den wir in der Popkultur immer wieder, nicht nur im Hip-Hop finden, und die Art und Weise, wie solche Leute dann zu Erlösern gemacht werden, wie von ihnen auch erwartet wird, dass sie dann eben die eigenen Probleme fast schon lösen können, oder wie dann Leute eben auch sagen, dass sie das tun, obwohl die Leute das ja nicht beabsichtigt haben, aber irgendwie sprechen solche Lieder dann zu einem und man sieht da drin etwas. Und also das ist dann die Rezipientenseite dieser ganzen Geschichte. Und also das war für ihn wirklich so eine Problematik von Beginn an seines Ruhms, dass er jetzt sozusagen zum Erlöser gemacht wird und das eigentlich gar nicht sein kann.
Das heißt, man könnte diese Dornenkrone eher interpretieren als einen Verweis.
Ja, klar.
Also ich verweise hier auf einen anderen oder auf etwas anderes.
Ja.
Und das wäre dann doch wieder ziemlich christlich.
Ja, oder...
Oder meinst du, es steht einfach für vieles?
Ich glaube, es steht für vieles für eine Art von Vokabular mit Symbolen, die wir kennen und mit denen wir Sachen ausdrücken können. Und ich glaube, das ist ja symptomatisch für den modernen Religionsdiskurs. Längst nicht sind die Leute alle christlich, die aber irgendwo noch wissen, was eine Dornkrone vielleicht so ungefähr symbolisieren kann.
Nämlich auch Leiden.
Genau.
Leiden, Ungerechtigkeit, Unterdrückung.
Und das kann aber dann auch beispielsweise aus einer humanistischen Perspektive bespielt werden. Mhm. Also ich glaube, Kendrick ist sicherlich auch ein Humanist oder beispielsweise auch solche Leute wie Tupac Shakur. Im Hip-Hop gibt es eine starke humanistische, vielleicht sogar religionskritische Strömung.
Woran merkt man das bei Tupac?
Bei Tupac auch an der Art und Weise, wie er mit christlichen Symbolen umgeht. Also es gibt ein Album, Machiavelli, wo er als schwarzer Jesus am Kreuz hängt und ganz deutlich diese Sache aufnimmt von wegen, was passiert hier eigentlich auch mit diesem damals auch eskalierenden mit der Kriminalität beispielsweise, in der er letztlich dann auch zum Opfer gefallen ist oder ermordet wurde von bestimmten Leuten. Man vermutet da auch irgendwo Leute aus der Musikindustrie darin. Das ist also ein bisschen Grund für Verschwörungsmythen, diese ganzen 90er-Jahre-Geschichten. Aber bei Tupac kann man den Humanismus vielleicht darin festmachen, dass er versucht, diesen Gottesanspruch runterzubrechen und auf den Menschen festzulegen.
Welchen Gottesanspruch?
Den Gottesanspruch eben von Künstlern zu erwarten, dass sie mehr sind als nur Menschen.
Mhm.
Also es ist eine Sakralisierungsbewegung, eben wie das Kendrick auch mit der Dornenkrone macht, dass immer wieder von Stars halt, wenn sie schon Stars sind, der Name sagt es ja schon, dass man eben von ihnen Übermenschliches erwartet, was die gar nicht leisten können. So, wie wir alle nicht. Und das ist eine Bewegung, die wir aber eigentlich auch schon im Blues drin haben. Mit dem Humanismus verbunden ist dann beispielsweise auch so etwas wie eine hedonistische Einstellung. Also Sexualität, Drogen, andere hedonistische Elemente. All das oder auch Religionskritik findet sich eben auch im Hip-Hop. Also ich sage das deswegen, weil ich noch darauf hinweisen möchte, dass eben nicht alles nur im Hip-Hop immer religiös ist, sondern es kann auch sehr wohl religionskritisch und humanistisch sein. Also es gibt, der Hip-Hop ist vielleicht einfach ein Spiegelbild der Gesellschaft und man findet sämtliche Religionen und sämtliche religionskritischen Strömungen da drin, wie wir sie auch sonst im öffentlichen Diskurs finden.
Ja, es ist ein Spiegelbild der Gesellschaft im Hinblick auf eine andere Ebene. Denn auch in den USA, wo jetzt die Künstler, die du angesprochen hast, ja zu Hause sind, erstmal nehmen ja institutionalisierte Formen des Christentums tendenziell ab. Und gleichzeitig hat diese Musikrichtung derartig viel religiöse Symbole, also ob jetzt aus dem Islam oder aus dem Judentum oder aus dem Christentum oder nochmal ganz anderen Richtungen, die zeigt, dass da ein religiöses Vokabular offensichtlich sehr lebendig ist und sehr wichtig ist, um bestimmte Sachen auszudrücken.
Ja, und ich glaube, das ist eben deswegen, ich habe es vorhin schon gesagt, das ist für mich symptomatisch für die Art und Weise, wie wir heute mit Religion umgehen. Also Religion ist eigentlich, sagen wir mal, vielleicht ein Zitatreservoir. Was ich damit meine, ist, dass in Westeuropa, aber auch in den USA, ist ja in gewissen urbanen Gegenden, beispielsweise Westeuropas, ist vielleicht die Mehrheit nicht mehr unbedingt religiös im Sinne, dass sie Teil einer christlichen oder einer anderen religiösen Gemeinschaft sind. Sind vielleicht ein Teil davon bezeichnet sie vielleicht als spirituell, andere haben vielleicht mit gar nichts im Hut. Und für all diese Leute ist aber die religiöse Lebenswelt ein Modell, wo vielleicht ein Reservoir, mit dem man spielen kann, mit dem man beispielsweise etwas ausdrücken kann, ohne sich gleich jetzt irgendwie als Christ zu positionieren, mit einer Dornenkrone oder mit anderen religiösen Symbolen. Das heißt, man spielt damit und baut damit Geschichten auf.
Wenn du sagst, man spielt damit, dann hört sich das so nach einer Leichtigkeit an, die es sicher auch hat, aber es scheint mir doch auch eine ziemliche Stoßrichtung dahinter zu sein. Jetzt gerade bei diesen sozialkritischen Themen. Und es gibt ja auch Rapperinnen und Rapper, die ganz explizit sich selber als religiös verstehen. Also im muslimischen Rap ist es, glaube ich, oder im islamischen Rap ist es vielleicht noch deutlicher zu sehen. Aber es gibt ja noch eine andere Ebene, nämlich dass Hip-Hop selber als Religion gesehen wird oder gelebt wird.
Ja,
oder findest du, das ist jetzt zu weit hergeholt?
Nein, überhaupt nicht. Ich meine, das ist natürlich für uns Religionswissenschaftler auch ein schönes gefundenes Fressen. Also wir haben eine Bewegung, in der wir Mythen haben, in der wir sowas wie Star-Kult haben. Wir haben natürlich Rituale, die Konzerte, wir haben die Freestyles. Es gibt die ganze, die Früh-Anfangszeit des Hip-Hops, die beginnt ja nicht jetzt irgendwie in großen Stadions, wie wir es heute haben, vielleicht auch, sondern in kleinen Clubs oder sogar auf der Straße.
Also in den 70ern.
Ja, in den 70er, Anfangs der 80er Jahre, in der das entsteht. Man steht in einem Kreis und beispielsweise jeder tanzt. Hip-Hop besteht ja nicht nur aus Rap, sondern aus Tanzen, B-Boy, Breakdance, DJing und Sprayen, also Graffiti. Das waren so die vier Elemente des Hip-Hops. Das ist eine Art von Kanonisierung, die da schon passiert ist. Es gibt natürlich auch RapperInnen, die dann selbst sowas wie The Gospel of Hip-Hop geschrieben haben. Das ist KRS-One, ein bis heute aktiver, aber vor allem aus den 90er Jahren bekannt gewordener Künstler, Rapper. Der hat The Gospel of Hip-Hop geschrieben, also eine Art von Evangelium des Hip-Hops. Das ist ein schönes und gefundenes Fressen für uns zu sagen, okay, hier ist sozusagen eine Art, wie Kultur selbst zu einer Art Religion wird. Popkultur wird Religion. Ja, auch mit der Sakralisierung von Künstlerinnen und Künstlern.
Und was meinst du mit Sakralisierung?
Ja, eben, dass man zu, dass
Künstler, also, das etwas Außergewöhnliches, Außerordentliches, jenseits dessen, was man im Alltag erfährt. Vielleicht auch ein Stück weit Unberührbares, nicht erreichbares.
Mehr als nur menschlich besonders, aus dem Gewöhnlichen herausragend.
Du hast jetzt eine ganze Reihe von Männern genannt, also von männlichen Künstlern. Das ist auch kein Zufall, der Rap ist ja nur, oder Hip-Hop ist sehr stark männlich geprägt, wie leider vieles in unserer Welt. Aber es gibt ja auch bekannte Frauen, die da mitmachen, also das Spiel mitspielen. Hast du eine Lieblingskünstlerin?
Ja, ich habe ein paar Lieblingskünstlerinnen. Also für mich sehr wichtig war Erykah Badu, bei der wir vielleicht auch was abspielen könnten, kurz, weil die genau diese Frage des Hip-Hops als Religion selbst explizit thematisiert hat.
Dann machen wir das nochmal sofort. Ja. Hier also jetzt wieder bitte zu den Shownotes oder auf die Webseite gehen, wenn du den Song von Erykah Badu hören möchtest.
Also was sie beginnt, Erykah Badu beginnt ja dieses Lied mit verschiedenen Gottheiten, die sie aufzählt. Alhamdulillah, Allah, Jehovah, Yahweh, Dios, Ma'at, altägyptische Gottesfunktion ungefähr. Die Ägyptologen werden jetzt durchdrehen, aber das kriegen wir hin. Rastafari. Und dann sagt sie, Hip-Hop, it's bigger than religion. Oder Hip-Hop ist größer als Religion heute. Und das ist für mich auch so ein Beispiel für, wie der heutige Religionsdiskurs verläuft. Wenn ich gesagt habe, Religion ist ein Zitatfeld, könnte man auch sagen, Religion ist irgendwo etwas, womit man vergleicht. Und man sagt beispielsweise also auch, Hip-Hop ist größer als Religion. Oder? Und das ist typisch wie alles, was wir aus dem spirituellen Feld kennen, wo man sich gegen Religion, gegen den Religionsbegriff wendet, weil man darunter etwas Negatives, Dogmatisches, Altes vielleicht auch versteht. Und da das Neue, das Spirituelle, wie auch immer, setzt. Und Erykah Badu setzt natürlich Hip-Hop dagegen. Und das tut sie nicht allein. Es gibt unterschiedliche Leute, die das auch gemacht haben. Dead Presidents, eine ganz linke, revolutionäre Gruppe. Aber du hattest mich vorhin auch auf die Frauen angesprochen. Das ist wirklich ein gutes Thema und ein wichtiges Thema, weil es gibt sehr viele Frauen mittlerweile im Hip-Hop. Und der Hip-Hop hat sich, denke ich, auch ein Stück weit gewandelt von einem sehr machoiden, misogynen Feld hin, in der es vereinzelte MCs, Frauen-MCs gab. Also es gab schon in den 90er Jahren wichtigen Laurel Hill von den Fugees.
MCs? Für die Nicht-Hip-Hopperinnen
unter uns? MCs, das ist der Begriff, also die Funktion für den oder die Rapperin. Heißt, ReligionswissenschaftlerInnen aufgepasst, Master of Ceremony. Oder auch schon ein religionsnaher Begriff, die ZeremonienmeisterIn. Und das ist die Bezeichnung für den Rapper oder die Rapperin. Und das zeigt auch schon, wie nah wir eigentlich an dem Feld sind, das uns ja interessiert.
Ja. Ja, es ist spannend, dass das ja in unserer Disziplin, auch in der Theologie, relativ wenig bisher aufgegriffen worden ist. Und schade.
Ja, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Fleck der europäischen Akademie. Also in den USA ist natürlich, weil Hip-Hop schon viel größer und älter ist das gibt es in Hip-Hop-Studies, und zwar in unterschiedlichsten Feldern. Es gibt in der Theologie, in der Religionswissenschaft, in allen Kultur- und Geisteswissenschaften gibt es Leute, die sich mit diesem Feld der Hip-Hop-Studies beschäftigen. In Europa ist das vielleicht noch ein bisschen weniger ausgeprägt. Auch da gibt es Leute, die daran arbeiten. Aber ich denke, das hat auch damit zu tun, dass währenddem in den USA Hip-Hop sehr stark von der afroamerikanischen Gemeinschaft geprägt ist und war, ist es in Europa etwas, was durch die Migrantinnen und Migranten geprägt ist. Also ich habe das in der damaligen Sendung mit Andrea Sutter zum französischen Hip-Hop gesagt, aber das gilt für den ganzen Hip-Hop in Europa. Also dass die Migrantinnen und Migranten sehr wichtig sind.
Das heißt, da spielt eigentlich schon wieder eine rassistische Komponente mit rein, wenn man so will.
Auf jeden Fall eine asymmetrische, dass wir in Europa die Migrationsgeschichte einfach viel zu wenig noch in unserem öffentlichen Gedächtnis drin haben. Weil wenn wir es hätten, dann wäre sicherlich auch der Hip-Hop präsenter und würde viel mehr als ein Feld der Kulturstudie und der Kulturgeschichte angeguckt werden.
Sehr, sehr weniger anerkannt.
Ja.
Warum ist das aber vielleicht kurz bevor wir dann wirklich zum Ende kommen, warum ist das denn in den USA anders?
Ja, weil der Hip-Hop vielleicht auch ein bisschen älter ist, weil er größer ist. Und ja, weil er, das ist eine schwierige Frage, wieso es nur in den USA anders ist, aber weil doch die ganzen Themen, die im Hip-Hop wichtig sind, die Themen, die afroamerikanische Bevölkerung auch beschäftigen, dass die einfach ein bisschen
präsenter
stärker
sind, auch an den Universitäten, oder?
Genau.
Also bei uns sind einfach die Themen, die Migrantinnen und Migranten oder deren Kinder und Enkelkinder haben, noch nicht so stark im intellektuellen, akademischen Bereich angekommen.
Und wir sind vielleicht in Europa auch ein bisschen zurückhaltender, was die Art und Weise des akademischen Fokus auf Popkultur angeht. Das kommt natürlich auch, wird immer wie wichtiger, aber ich denke, also ich mache jetzt ein Seminar zu Hip-Hop und Religion. Ich muss das immer wieder mal ein bisschen legitimieren, wieso ich mich als Religionswissenschaftler eigentlich mit Hip-Hop beschäftigen kann. So, und das zeigt ja auch so ein bisschen, dass das keine Selbstverständlichkeit ist.
Ja, Also es gibt, du bist ja nicht ganz der Einzige in der Religionswissenschaft, der sich damit beschäftigt. Es gibt zum Beispiel Andreas Suter. Also ich finde es spannend. Ich finde auch gut, dass das ein Thema der Religionswissenschaft, ich habe den Eindruck, zunehmend ist. Es gibt Kolleginnen, die das ja auch weitermachen. Mhm. Neben dir, also zum Beispiel Jasmina Bourezard, darüber auch gearbeitet. Ja. Du hast, und das jetzt zum Abschluss noch als Lesetipp für unsere Hörerinnen und Hörer, du hast gerade einen Beitrag dazu, in der überhaupt grundsätzlich sehr zu empfehlenden Online-Zeitschrift und öffentlich zugänglichen Geschichte der Gegenwart publiziert. Wir bringen den Link in den Shownotes. Wir bringen auch die Links zu den Rapperinnen und Rappern, die du erwähnt hast, in den Shownotes. Gibt's ein Abschlusslied, was du gerne noch spielen möchtest? Oder einen Ausschnitt?
Ja, vielleicht, um das Ganze ein bisschen humoristisch noch zu beenden, könnten wir auch mit dem letzten Schlussstein des Beefs vom letzten Sommer enden, They Not Like Us von Kendrick, der ja die Grammys gewonnen, oder eben viele Grammys eingeheimst hat und was ihm auch im Super Bowl dann gebracht wurde.
Finde ich sehr gut, dann sag aber noch drei Sätze kurz dazu, was ist mit diesem They Are Not Like Us gemeint?
Also vordergründig ist es ein Diss-Track gegen Drake. Untergründig geht es aber um die Unterscheidung von They, das sind
die
entweder, ja, es sind auch die Nicht-Schwarzen, aber man könnte das auch so lesen, dass es einfach diejenigen sind, die nicht Teil der Hip-Hop-Kultur sind, die aber Geld machen mit Hip-Hop. Mhm. Und das sind beispielsweise Leute in der Musikindustrie, die Hip-Hop sozusagen ausbeuten,
vermarkten
und damit eine Art, man könnte hier die Metapher des Sklavenmarktes ins 21. Mhm. Jahrhundert weiterführen.
Das ist ja eine Sache, die Kendrick Lamar auch sehr wichtig ist, die Geschichte im Kopf zu behalten.
Ja.
Und es ist sozusagen ein Unterschied, ob ich mit Sozialkritik Geld mache, aber selber nicht weiß, in welcher geschichtlichen Tradition das steht, oder ob ich aus dieser Tradition heraus womöglich oder vermutlich auch noch mit eigenen biografischen Erfahrungen der Diskriminierung und der Marginalisierung heraus diese Botschaft weitergebe, oder?
Ja.
Dann zum Abschluss das Lied. Wir können jetzt leider eben wieder aus rechtlichen Gründen diesen Song nur über unserer Webseite www.erleuchtung-garantiert.ch abspielen, also über die Version, die dort runtergeladen werden kann. Er ist aber auch in den Shownotes verlinkt. Also hier geht's eben nicht nur humorvoll zu, sondern das ist ein Song, der tatsächlich bis ins Gericht seinen Weg gefunden hat, weil er Drake da Pädophilie vorwirft. Und das macht er sehr geschickt durch diese Doppeldeutigkeit, auf die du gerade angesprochen hast. Also A minor, also A moll, aber gleichzeitig eben auch A minor, also die Liebe oder die Lust an Minderjährigen.
Genau.
Vielen Dank, David. Wenn ihr mal einen Podcast von uns wirklich live erleben wollt, dann kommt doch am Donnerstag, den 19. Juni 2025 um 14 Uhr zu uns in den Kreuzgang des Großmünsters in Zürich. Wir sprechen da über die Reformationszeit in Zürich, also das 16. Jahrhundert, über das, was man zu dieser Zeit wirklich nicht erwarten würde, und zwar also gemeinsam mit mir die beiden Historikerinnen und Reformationsspezialisten Franziska Lötz und Tobias Jammertal. Wenn ihr den Kreuzgang des Großmünsters noch nicht kennt, dann ist allein das schon ein Grund zu kommen, denn das ist wirklich ein ganz, ganz besonderer Ort. Also wir freuen uns auf jeden Fall über alle, die da sind und vielleicht auch mal einige Zuhörerinnen und Hörer so wirklich zu sehen, also wer ihr seid, und vielleicht habt ihr ja auch mal Lust, mit uns direkt ins Gespräch zu kommen. Das war ein Podcast der Universität Zürich, der Theologischen und Religionswissenschaftlichen Fakultät. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert. Ihr könnt uns auch sehr gern auf Instagram folgen, erleuchtung-garantiert. Redaktion und Technik und damit auch ein Dank an die Predig und die Podcast-Schmiede. Wir sind jetzt seit einiger Zeit monatlich das ganze Jahr über online. Das heißt also wieder, freuen wir uns auf euer Zuhören am 1. des nächsten Monats. und natürlich auch, wenn ihr uns kommentiert, weiterempfehlt und vor allem eben im Hören treu bleibt.